Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine und es freut mich ganz, ganz besonders, dass er aus seiner Elternzeit wieder zurückgekommen und direkt ins Podcast-Studio gewandert ist. Der gute Julius ist wieder da. Hallo Julius.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder hier sein kann. Ich habe gedacht, ich setze direkt mal so ein Ausrufezeichen, wie so ein Einwechselspieler beim Fußball, der reinkommt und erstmal einen Gegenspieler umhaut oder so. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie einen von euch umhaut.
Ich rück ein bisschen beiseite, wer weiß, was Julius hier alles noch anstellen will. Neben Julius ist auch noch der gute Pascal da.
Hallo, Pascal.
Und wir reden heute über den neuesten Eintrag im Monsterverse, nämlich Godzilla Kong The New Empire. Weil ich habe gerade vorhin noch gelesen, dass das X tatsächlich stumm ist.
Was?
Also ich habe an allen Videos davor sage ich immer Godzilla X Kong, aber nein, jetzt habe ich mich nochmal belesen. The X is silent.
Okay, ist das dann auch so, wenn irgendwie berühmter Promi XYZ mit irgendeiner Marke ZYX eine Kooperation macht, daher stammt ja das eigentlich, diese Schreibweise, oder? Daher kenne ich das zumindest. Mm,
ja.
Ist es dann auch, wird es dann auch stumm?
Naja, weil es ja schwierig, was ist Godzilla mal Kong? Also nee, was kommt da raus?
Es ist mehr als die Summe seiner Teile.
Nee, auf jeden Fall, also wenn ihr richtig hart punkten und klug scheißen wollt bei dem nächsten Gespräch, das ihr vielleicht oder vielleicht auch nicht über diesen Film haben werdet, könnt ihr sagen, Godzilla Kong. Das ist cooler.
Mhm.
Auf jeden Fall, genau, wir sind beim fünften Film dieser Reihe angekommen. Der davor war ja auch schon von Regisseur Adam Wingard, deswegen nehme ich den jetzt mal hier so ein bisschen mit rein. Da haben sich ja Kong und Godzilla noch ein bisschen boxen müssen, gegenseitig, bis sie dann am Ende des Tages einen gemeinsamen Feind in Mechagodzilla hatten. Und im Anschluss daran ist Godzilla seiner Wege geschwommen und Kong hat ein neues Zuhause in der Hohlerde gefunden, weil das ist ja ein ganz, ganz großes Ding im Monsterverse. Und da fangen wir jetzt auch irgendwie in Godzilla Kong The New Empire an. Kong hat irgendwie ja, immer noch so ein bisschen Heimweh, weil er ist ja eigentlich der Letzte seiner Art. Zumindest hat man uns das im letzten Teil so gesagt. Bis er dann auf einmal feststellt, so, oh, ich bin doch nicht der Letzte meiner Art. Er findet irgendwie neue Riesenaffen in der Hohlerde in irgendeinem Teil, der noch nicht kartografiert wurde und muss aber feststellen, die werden hart unterdrückt von einem großen Orang-Utan. Ist das ein Orang-Utan?
Ich weiß gar nicht. Eine Mischung aus Schimpansen und Orang-Utan.
Das sieht wirklich aus wie eine Kreuzung aus beiden. Also von der Fellfarbe eher ja. Orang-Utan, von den langen Armen her auch.
Auf jeden Fall haben wir da den Scar King. Und der Scar King ist natürlich ein böser Bub, der bekämpft werden muss. Und da hat dann auch noch eine mysteriöse Vergangenheit zu, beziehungsweise eine mysteriöse Beziehung zu Godzilla, weswegen Godzilla dann möglicherweise auch Kong helfen könnte. Und ja, das ist Godzilla Kong The New Empire in a nutshell. Mehr Story dürft ihr auch nicht erwarten. Es gibt zwar noch ein bisschen was, ich weiß nicht, vielleicht machen wir heute noch einen kleinen Spoiler-Teil, um da über so bestimmte Sachen dann noch zu reden. Es gibt keine Post-Credit-Scene, das kann ich hier schon mal am Anfang sagen. Also,
überraschenderweise?
Ja.
Ja.
Obwohl der letzte hatte auch schon keine. Godzilla vs. Kong hatte ja auch keine. Die anderen davor hatten das ja immer irgendwie, dass sie dann hier Kong Skull Island hatte ja schon Ghidorah und Rodan und Mothra irgendwie angeteasert. Aber Godzilla vs. Kong, wenn ich mich nicht ganz dumm erinnere, glaube ich, hatte dann gar keine mehr. Weil Godzilla 2, King of the Monsters, hatte dann noch diese Post-Credit-Scene, wo Tywin Lannister als Ökoterrorist diesen abgeschlagenen Kopf von Ghidorah kauft, aber dann nicht weiter. Aber gut, vielleicht, bevor wir über Godzilla Kong sprechen, hier kurz die obligatorische Frage bei solchen Franchise-Monstern hier. Wie steht ihr zu dem Monsterverse an sich? Fangen wir bei Julius an.
Oh, gerne. ja, also es ist ein Film, das ein Franchise, das von was ich von Film zu Film sehr unterschiedlich erlebt habe. Und das, wo es bei mir sehr stark darauf ankommt, tatsächlich, wer da auf dem Regiestuhl sitzt und ob sich die Person ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, was man mit diesen Monstern jetzt anstellt, mit diesen Titanen, wie sie ja dann im Universum heißen, und irgendwie da ein Gefühl für entwickeln können, was eigentlich so Größenunterschiede sind oder was irgendwie so was das eigentlich für eine unfassbare Bedrohung, was das eigentlich für unfassbar riesige Viecher sind, die da, die uns da irgendwie um was weiß ich wie viele 100 Meter überragen. Und es gelingt in den ersten beiden Filmen sehr gut, also in Godzilla von 2014 und Kong Skull Island, die ich glaube ich deswegen auch am liebsten mag. Und dann halt mit zunehmendem Verlauf immer weniger, ist es uns tatsächlich so ein bisschen mein Gefühl, weil dann halt zunehmend es immer mehr so wurde, dass das irgendwie so eine, die Städte, ob das jetzt irgendwie Tokio oder San Francisco oder jetzt Kairo und im neuesten Film oder was und irgendwie Rio de Janeiro,
Rom,
ja, das ist eigentlich völlig egal, es ist halt so ein bisschen wie halt so ein austauschbarer Hintergrund bei so einem Videospiel, wie so ein Prügelspiel halt irgendwie dann auch immer vor zum Hintergrund stattfindet. Und das, dann prügeln sich halt irgendwelche riesigen Monster und es werden wahrscheinlich Millionen Menschen getötet und Milliarden Sachschäden verursacht, aber es ist eigentlich völlig egal. Mhm. Und so ein bisschen hatte ich noch das Gefühl, dass es bei den ersten beiden Filmen da noch eher ein Gefühl für gab, auch für diese, für dieses epische, für diese unfassbar riesigen Viecher. Und trotzdem habe ich natürlich aber auch weiterhin damit Spaß gehabt, also sowohl bei Godzilla vs. Kong als auch jetzt bei dem neuen wieder. Weil es einfach natürlich auch unfassbar Laune macht, diesen Monstern dabei zuzuschauen, wie sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Also das will ich gar nicht bestreiten.
Ja, für mich ist das immer noch ein Teil Kindheit. Ich bin mit den Godzilla-Filmen aufgewachsen. Ich habe alle mehrere Male gesehen, gefühlt. Mhm. Und natürlich ist das jetzt ein bisschen aus einem anderen Holz geschnitzt alles. Aber ich bin großer Fan vom ersten Godzilla. Der auch einfach eine perfekte Hommage an die alten Godzilla-Filme ist, wie ich finde. Ich mag es aber auch, wenn es dann so ein bisschen cartoonesker wird. Das ist witzig schon mit Skull Island, auch wenn der noch ja visuell auch noch einige Ambitionen hatte, dann noch so eine zweite Ebene reinzubringen. Ja, und mit Adam Wingard sind wir jetzt halt wirklich so in so einem Cartoon-Kaiju-Universum angekommen, was Spaß macht. Also es macht einfach Laune. Aber wie Julius schon gesagt hat, es hat keine Fallhöhe mehr. Mhm. Also du hast halt die paar Menschen, die öde sind ohne Ende und auch öde bleiben ohne Ende. Mhm. Und es steht nicht so richtig was auf dem Spiel, hat man immer das Gefühl. Und das ist im Neuen ja auch so die Prophezeiung oder die, was ist ein Plural von Prophezeiung? Prophezeiungen? Ja, okay.
Ganz simpel. Manchmal okay. Geht's auch ganz einfach. Ja.
Prophezeiungen, die erfüllen sich halt immer, deswegen steht auch nicht so viel auf dem Spiel. Naja. Aber es macht Spaß.
Gefühlt wird halt dieses menschliche Figurenpersonal irgendwie auch nach Belieben ausgetauscht. Also warum jetzt irgendwie Millie Bobby Brown diesmal nicht mehr dabei ist, aber in den beiden vorherigen und warum jetzt auf einmal wieder dann dafür, aber dafür einige Figuren aus dem zweiten Godzilla-Film mit dabei sind und so. Ja, also gut, aber das ist irgendwie, also es wirkt so ein bisschen.
Aber hast du Millie Bobby Brown vermisst?
Nein, das meine ich.
Es ist so willkürlich.
Genau, das meine ich. Es wirkt halt total willkürlich. Also ja. Und vor allem finde ich halt eben auch erstaunlich, dass sie jetzt halt im mittlerweile fünften Film irgendwie immer noch nicht gelernt haben, dass das niemanden interessiert, was die menschlichen Figuren nebenbei machen.
Und jetzt nochmal mit Emotionen vollladen, die das Ganze noch mehr ausbremsen, finde ich.
Ja. Und
okay, jetzt sind wir ja schon mit einem Film mit dabei. Wollte ich eigentlich nur nochmal sagen, dass das Monsterverse für mich mittlerweile so das Monster-Äquivalent zu Fast and the Furious geworden ist. Mhm. Weil da finde ich auch so, wenn du dir den ersten Fast and the Furious-Film anguckst, der ist ja irgendwo noch sogar bodenständig so. Das ist ein Undercover-Cop, der sich in so eine Gang einschleust.
Gefährliche Brandung.
Da, ja, genau. Mhm. Nur halt mit so Autorasern.
Genau. Und mit Schrauberatzen.
Und das wird ja irgendwann immer absurder. Mittlerweile waren sie schon im Weltall und hast sie nicht gesehen. Und ich habe das Gefühl, das Monsterverse ist genauso. So Godzilla und Kong Skull Island sind noch so die, wo du sagen kannst, okay, die sind irgendwie noch so ein bisschen auf dem Teppich geblieben.
Klassisch.
So, die sind genau, das sind noch so klassisch. Wir haben irgendwie ein, zwei Monster, das war's dann, aber schon mit Godzilla King of the Monsters, den ich ja trotzdem wahnsinnig gerne mag. Ich gucke den immer
wieder. Der hat auch einige extrem starke Bilder.
Ja, genau.
Das muss man ihm lassen. Der hat einige tolle Bilder.
Aber ab da merkst du so, okay, und jetzt kommt dieser ganze Quatsch, Hohlerde und dann gibt's ja noch, was glaube ich nicht so viele gesehen haben, Monarch Legacy of Monsters. Ist diese Apple TV Plus Serie, die richtig verschwurbelt wird, weil die spielt ja irgendwie gleichzeitig auf zwei, drei unterschiedlichen Zeitebenen und das setzt ja irgendwie an ein Jahr nach den Ereignissen vom allerersten Godzilla. Es spielt dann aber auch die ganze siehst du, wenn ich mich voll lauter aufrufe, spielt dann aber auch irgendwie in den 50er und 60er Jahren und braucht irgendwie am Ende auch kein Mensch, außer dass du sagen kannst, okay, für eine Streaming-Serie hat Apple da wieder so geil Geld reingebuttert, dass zumindest die Effekte und die Monster wirklich verdammt cool aussehen. Und ja, das bringt uns jetzt zu Godzilla Kong. Und wir waren jetzt schon so ein bisschen am Lästern über die menschlichen Charaktere. Und weil sie am überflüssigsten in diesem ganzen Franchise irgendwie geführt sind, können wir das jetzt hier auch mal schnell abfrühstücken. Also Rebecca Hall ist mal wieder mit dabei als Dr. Eileen Andrews. Die ist ja jetzt, glaube ich, auch schon seit dem letzten Film dabei ist, ne? Oder war... Ja,
war
doch,
der ist im zweiten Godzilla dabei.
Wollte ich auch sagen.
Nee, das war die.
Vera Farmiga.
Ja, stimmt. Oh.
Ich meine, was Julius schon meinte, ne? Es sind in jedem Film wirklich einfach andere Leute da. Rebecca Hall ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen für Adam Wingard so die Person, die er halt irgendwie mitnimmt, damit sie in jedem Film neues Expositionsdumping machen kann und uns irgendwelche merkwürdigen Hieroglyphen sofort übersetzt, damit wir auch wissen, was Sache ist. Brian Tyree Henry, der tolle Podcaster Bernie aus dem letzten Teil, ist auch wieder mit dabei. Ich mich auch gefragt habe, warum bist du überhaupt da? So, den hätte ich gar nicht gebraucht. Dann haben wir als Neuen noch Dan Stevens als Kaiju-Veterinär-Trapper, weil sowas braucht man jetzt offensichtlich auch irgendwie. Und dann ist noch das junge Mädchen Gia, Kaylee Hottel? Hottel? Hottel, ja. Kaylee Hottel spielt die junge Gia, die ja schon in Godzilla vs. Kong irgendwie so auch etabliert wurde als eine Person, die so eine besondere Bindung zu dem Affen selbst hat und so. Aber ich muss ja sagen, und hier, glaube ich, kann ich Ihnen jetzt mal die erste Kampfrunde hier freigeben. Ich finde, was Godzilla, jetzt wollte ich schon Godzilla X Kong sagen, nein, was Godzilla Kong in meinen Augen zumindest für mich gut gemacht hat, ist die Tatsache, dass wir noch weniger mit diesen Figuren irgendwie zu tun haben als in den anderen Filmen. Es ist zwar trotzdem immer noch, dass die irgendwo versuchen, denen da so eine verschwurbelte Story reinzupacken. Gerade diese Gia wird ja denn hier nochmal irgendwie wichtig. Habe ich alles nicht gebraucht, aber ich fand es irgendwie sehr spannend und angenehm in diesem Film, dass die Figuren zumindest für mein Gefühl noch weiter zurückgeschraubt wurden und wir noch mehr einfach zwischendurch so 10 Minuten nur Kong dabei zuschauen, wie er halt irgendwie Viecher jagt oder so.
Es könnte sein, dass die Screentime von den Menschen weniger ist, aber sie haben eine größere Bedeutung im Gegensatz zum Vorgänger. Es wird ja so mit emotionalem Ballast jetzt aufgeladen. Also allein dieses Sinieren übers Muttersein, was da teilweise von Rebecca Hall praktiziert wird. Und Dan Stevens steht da so ganz bedeutungsschwanger daneben und nickt so, ich verstehe, was du sagst. Ne? Also ich finde, das ist auch in diesem Fall wieder extrem aufgefallen, wie deutlich das ausgebremst wird. Weil eben wenn die Giganten oder die Titanen auftreten, merkt man ja, was für eine Kraft die Inszenierung von Adam Wingard hat und wie charmant die auch ist. Also allein schon die Eröffnung, diese Verfolgungsjagd von King Kong, die hat ja was schön Verspieltes. Da stecken ja auch einige interessante Ansätze, mit dieser Figur umzugehen. Die hat keine richtigen Gegner mehr. Sie hört, irgendwer schreit, geht dann hin, es ist dann nur so ein kleiner Frosch und dann denkt er sich, oh, na gut, scheiße.
Melo, die hat Zahnschmerzen.
Ja, genau, er hat Zahnschmerzen, genau. Ja, also die
ein
Mensch,
Typ wie du und ich.
Genau, ja, genau. Ein Titan.
Nur ein bisschen haariger und ein bisschen größer.
Ja, also die Menschen bleiben weiterhin auf jeden Fall das Problem dieser Filme. Ja. Und
also es kann gut sein, dass es prozentual vielleicht irgendwie ein bisschen weniger ist. Ich glaube, der Film ist auch ein bisschen kürzer. Oder hat sich zumindest vielleicht auch
unter 2 Stunden.
Ja, ne? Aber trotzdem bleibt es für mich, ich bin da auch eher bei Pascal, auf Pascals Seite. Also es hat für mich halt auch in den seltensten Momenten funktioniert, dass diese menschlichen Figuren nicht irgendwie was dazu beigetragen haben zum Film. Also Dan Stevens ist sowieso ein großer Liebling bei uns hier in der Filmstadtredaktion. Ich weiß nicht, ob das schon mal thematisiert wurde irgendwann im Podcast. Wenn ich wüsste, spätestens jetzt. Ist großartig in seinen 2, 3 Szenen, wo er halt auch im Mittelpunkt steht. Ansonsten ist er so ein bisschen auch nur irgendwie Stichwortgeber oder irgendwie so ein bisschen der zweite humorvolle Sidekick neben Brian Tyree Henry, den ich ganz, ganz furchtbar fand. Also mhm. Brian Tyree Henry sonst fantastisch eigentlich immer, mhm. aber halt hier wirklich wird er komplett in diese Comic Relief Ecke.
Ja, beide, Dan Stevens ja auch.
Aber der ist halt noch so ein bisschen so der Coole. Er ist ja auch mhm. irgendwie, er hat ja die Rolle von Alexander Skarsgård aus dem vorigen Film eigentlich 1:1 übernommen, auch so, weil er ist halt so der coole Typ, der halt irgendwie mhm. der coole und fähige Typ, und Brian Tyree Henry ist halt nur in Anführungszeichen halt irgendwie so der Witzbold, der halt die ganze Zeit ja. irgendwie schreit und irgendwie, was ist denn hier los und oh mein Gott und so.
Genau,
und,
ja. Also die Figur von Dan Stevens passt besser in diesem Film durch ihre Grellheit und dieses sehr lässig Unbekümmerte, das passt schon besser. Natürlich ist sie auch völlig eindimensional und letztlich total. Auch austauschbar, aber es ist schon lustig, so einen Tierarzt da zu haben, einfach der schön grell ist.
Versteht mich auch nicht falsch, ich finde die Figuren auch alle, ich hätte auch eine Rebecca Hall nicht gebraucht, die ja wirklich nur dafür da ist, um in den bestimmten Augenblicken dir Sachen zu erzählen, wo ich denke so, okay, dass Scar King und Kong irgendwie sich nicht mögen, das braucht mir jetzt nicht nochmal extra jemand zu erzählen. Und wenn du da jetzt irgendwie Kong mit ins Spiel bringst, dann musst du jetzt nicht noch irgendwelche verschwurbelten Geschichtslektionen hier aufbauen. Ja. Nur ich muss halt sagen, weil ich habe vor kurzem jetzt erst noch Godzilla vs. Kong geguckt. Und da auch diese, wenn hier, da ist ja dann noch Apex Cybernetics und da wird ja dann auch noch deren Boss irgendwie, und da ist ja noch der Sohn von Dr. Serizawa, der ja dann irgendwie in Godzilla 2 sich geopfert hat und so. Da hatte ich so das Gefühl, da ist noch viel mehr so dieser Fokus, okay, wir müssen da noch eine krasse Verschwörung, und dann hast du ja irgendwie, dann hast du Millie Bobby Brown und den Jungen aus Deadpool 2 und halt Brian Tyree Henry, die ihre eigene Story haben, dann hast du Rebecca Hall und also da hatte ich das Gefühl, da ist einfach noch viel mehr, was du versuchst, über die menschlichen Figuren aufzubauen, weswegen ich hier einfach echt happy war, so okay, gut, das sind zwei so eine Dödel, die machen halt irgendwie die ganze Zeit Witze. Das ist so, das war auch zwischenzeitlich echt so ein bisschen so Marvel-Humor-Niveau irgendwie so, hoho, und jetzt lachen wir hier nochmal drüber, und Rebecca Hall ist ein bisschen traurig und ein bisschen betrübt und so. Aber ich fand, es war für mich so weit zurückgeschraubt, eben weil wir dann zwischendurch so viel einfach so Sequenzen haben, in denen überhaupt nicht geredet wird, weil du halt Kong die ganze Zeit irgendwie begleitet. Und ob es jetzt diese Anfangssequenz ist oder wenn er dann halt das erste Mal auf diesen kleinen Affen da stößt, und das ist kein Spoiler, weil das ist im Trailer drin, der ja da auch so ein bisschen als Mini-Kong bezeichnet wird, obwohl er das ja nicht so richtig ist und so. Deswegen habe ich hier diese ganzen Menschen und so das erste Mal so überhaupt nicht mehr so, ich hab das einfach so an mir vorbeifliegen lassen und gesagt so, ja gut, also Monsterverse, finde ich, hat noch nie wirklich gut irgendwie über die menschliche Ebene funktioniert, außer vielleicht so in den ersten beiden Filmen, da war das noch so, aber wenn ihr einen Kaiju-Film haben wollt, wo auch die menschliche Ebene funktioniert, dann guckt Godzilla Minus One, weil das ist so, finde ich, so ein, da zeigt das japanische Duo Toho einfach mal, dass halt wirklich beides funktionieren kann.
Ja, der ist
so,
sehr gut.
Ja. Ich verstehe auch nicht, warum das so schwer ist, da irgendwie eine Art von vernünftiger, irgendwie mitreißender, packender, emotionaler Geschichte mit den menschlichen Figuren zu erzählen. Das stelle ich mir jetzt zumindest nicht so schwierig vor. Man muss ja eigentlich nur das irgendwie sinnvoll miteinander verknüpfen und halt ohne diesen ganzen mythologischen Überbau, der halt immer mehr auch kompletter Bullshit wird, und dann dieses ganze, und dann auch so, ich finde es auch ganz merkwürdig, wir können vielleicht auch nochmal drüber sprechen, dieses ganze Verschwörungsgeschwafel, was da so nebenbei auch immer so mehr und mehr eingebaut wird, der Hohlerde und dem Podcaster, der irgendwie jetzt einer von den Heldenfiguren ist und so. Aber ich meine, ganz simpel einfach irgendwie, keine Ahnung, ganz einfach und simpel und vielleicht ein bisschen stumpf, aber zum Beispiel, warum geht nicht irgendwie ein Kind ist irgendwie, gerät irgendwie mitten rein und ein Elternteil versucht, das Kind zu retten. Und dann hättest du super, schon eine super simple, effektive, emotionale
Jurassic
Geschichte.
Park 3.
Naja, oder irgendwie. Ne, also sowas. Es kann halt, also, ob das bei Jurassic Park 3, Jurassic World 3 sind jetzt vielleicht nicht die besten Beispiele für gute.
Jurassic
gut
Park 3?
Ja.
Schon ein guter Film.
Danke, wollte ich gerade sagen. Also, ich mag ihn.
Der hat's verstanden. Der hat's verstanden.
Ja, genau.
Ja. Aber es geht doch irgendwie. Oder man macht das halt einfach so, dass diese beiden Geschichten halt so wie in dem ersten Godzilla halt irgendwie so mit so einer Unvermeidbarkeit miteinander verwoben sind.
Ja.
Und das, finde ich, sorgt dann nämlich auch dafür, dass halt einfach, dass du eher dann ein Gefühl dafür bekommst, wie klein und verloren man sich als Mensch eigentlich fühlt, wenn nebenbei irgendwie Godzilla vorbeistampft und so, ne? Und
Aber ja. Ich glaube, du hast es dir schon selber ein bisschen beantwortet. Ich glaube, das Problem, was dieses Monsterverse hat, ist nämlich dieser ganze Verschwörungsscheiß.
Ja.
Und dieses ganze, oh, die Hohlerde. Und das wird ja irgendwie seit Kong Skull Island, das hat die Hohlerde. Und alles ist irgendwie vermischt. Und dann hattest du in Godzilla King of the Monsters, hatten wir auf einmal irgendwo im Pazifik diese riesengroße Unterwasserstadt, so Atlantis-mäßig, wo man dann irgendwie reingetaucht ist und dann so Wandbilder gesehen hat, dass Leute irgendwie die Titanen verehrt haben. Und das wird ja immer und immer weitergeführt. Und gerade auch diese Apple TV Plus-Serie versucht es ja dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen noch mehr zu erweitern. Aber ich habe das Gefühl, jeder Film, der auf den nächsten folgt, hat den Quatsch von vorher wieder vergessen, baut wieder irgendwelchen neuen Kram mit ein. Zum Beispiel jetzt bei Godzilla Kong The New Empire. Warum, also auf einmal hast du überall in dieser Hohlerde diese Stalaktiten aus Kristallen und keine Ahnung, und auch Stalagmiten. Also die kommen von oben und von unten und von allen Seiten und die Kristalle sind auf einmal überall da. Die waren vorher nicht da. Ich habe aber später für den Spoiler-Teil habe ich eine Theorie, warum Wingard jetzt diese Kristalle reinpackt, weil die könnten dann gut was erklären, was man dann im nächsten Teil mit reinbringen könnte. Okay. Aber ich glaube, so dieser ganze Verschwörungsscheiß und dass man halt versuchen will, da unbedingt irgendwie so ein großes Franchise-Storytelling mit reinzupacken, zwingt dich halt immer wieder dazu, dass du so ein Podcaster und irgendwen drin haben musst, der sagt, oh, die Regierung ist schuld, das ist so Mulder-Light.
Ja, die Filme gehen sehr schludrig mit der eigenen Mythologie um und so gehen sie auch mit den Menschen um. Und das ist eines der großen Probleme, weil da so ganz seltsame erzählerische Zwänge hinterstecken. Also man überhaupt nicht versteht, warum müssen diese Figuren jetzt so tun, als wenn da irgendwo Emotionen drin wären. Warum müssen die so tun? Mhm. Das gab es bei früheren Blockbustern auch nicht. Du hattest dein Heldenteam, das hat sich auf den Weg gemacht und dann war gut. Und dann haben sie ihre Mission erfüllt. Und da muss es dann immer noch so einen Überbau haben. Es muss immer so gefühlsduselig sein. Es muss so bedeutungsschwanger sein. Mhm. Und das Gleiche ist eben auch mit der Mythologie oder mit der Welt. Ich meine, eine Hohlerde kannst du ja gut machen, da spricht ja nichts dagegen. Nur, da ist dann eben auch das Problem, dass da visuell auch wenig rausgemacht wird. Wir haben immer wieder die gleichen Bilder. Es variiert ja nicht, auch wenn da jetzt noch eine zweite Ebene zukommt, die ist halt einfach, sind ein paar Feuerwasserfälle so, Feuerfälle vielleicht. Und ansonsten hast du die Berge, hast deine Täler, hast
Berge am Boden, die Berge am Himmel.
Genau, diesen steinernen Himmel. Also ja, keine Ahnung, das ist, mich stört gar nicht so dieses Verschwörungsblabla, sondern eher, dass daraus visuell dann überraschend wenig gemacht wird, weil ich Adam Wingard dann doch oftmals auch als Regisseur sehe, der sehr knallig ist und da auch großen Wert drauf legt, so eine Cartoon-Ästhetik auch irgendwie zu erschaffen und in den Fällen halt dann irgendwie doch nicht. Vor allem, weil wir erfahren ja auch, dass erst 5% dieser Hohlerde erkundet sind. Genau.
Vielleicht sind 95% ist wahrscheinlich der spannende Teil.
Ja, oder ist einfach nur Schnee. Eiswüste.
Naja, vor allem Mini-Spoiler für Monarch Legacy of Monsters. Da wird ja irgendwie noch so halb angedeutet, dass es zwischen der Oberwelt und der Hohlerde ja noch ein The Place Between Places wird das dann irgendwie genannt. Okay. Also da gibt es dann auch noch wieder irgendwie so eine. Weil wenn die durch diese Portale fliegen, dann kriegst du ja immer so dieses, ich nenne es immer die 2001 Windows 95 Media Player, so diese Tunnelgeschichte, und wo ja zumindest angedeutet wird, dass es irgendwie so andere Dimensionen auch sein könnten, oder hast du nicht gesehen? Und ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, so, also da haben alle, ich finde wirklich alle Filme vorher, also irgendwie schönere Bilder auch einfach, aber ich meine, als man das erste Mal in Godzilla vs. Kong so in diese Hohlerde eintaucht, da sieht es ja noch irgendwie cool aus, aber jetzt, wo irgendwie gefühlt 60% des Films da spielen
und jedes Bild gleich aussieht
und du halt wirklich den obligatorischen Dschungel irgendwie hast und dann wieder ein paar Gebirgsketten und nochmal ein paar mehr Gebirgsketten, ja, ist schon ein bisschen langweilig. Und was ich da dann auch sagen muss, und das bringt uns dann als Überleitung zu dem, was ja dann doch irgendwie ein bisschen interessanter ist. Jetzt haben wir die Menschen abgefrühstückt, jetzt gehen wir hin zu den Kaijus oder wie sie hier ja heißen, die Titanen. Was mich an allen Kämpfen mit den Titanen in der Hohlerde so ein bisschen gestört hat, war, Julius hat das Wort vorhin zumindest schon mal kurz, Größenverhältnisse. Mhm. Ich hatte teilweise, also erst wenn sie dann ist durch irgendwelche Filmlogik schaffen zu sagen, oh, und jetzt sind die Monster auf einmal dann doch wieder in unserer Welt, so, dann hatte ich auf einmal so ein Gespür wie, oh, ach krass, ach, dieser Affe ist ja doch sehr viel größer und ach, der kleine Mini-Kong ist ja eigentlich doch gar nicht so mini, wie es irgendwie den Anschein hat.
Ist auch 20 Meter groß.
Ja, aber dadurch, dass die das alles erstmal irgendwie in dieser Hohlerde spielt und die dann alle so auf einem Level sind, ich hatte nie so das Gefühl so, okay, also ehrfürchtig gucke ich mir die jetzt gerade nicht an. Erst wenn sie dann halt wirklich in unserer Welt sind, wo dann halt viel kaputt gemacht wird.
Und selbst da nur mit deutlich weniger Effekt als halt eben noch in im ersten Godzilla oder bei Kong oder sowas. Ja. Und das ist tatsächlich nicht nur bei den Kämpfen ging mir das so, sondern es ging mir tatsächlich auch, und das ist so was, weswegen ich tatsächlich auch die reinen Titanen-Szenen, also wo nur Titanen auftreten oder die wir verfolgen, nicht so richtig genießen konnte, ist, das ist tatsächlich auch ein Problem, wenn wir zum Beispiel Kong dabei zusehen, wie er halt mit Mini-Kong irgendwie durch die Gegend spaziert und sowas, dann fehlt eben auch komplett das Größenverhältnis und der Maßstab oder sowas, und dann könnte das genauso gut auch aus Planet der Affen sein, die Szene, weil das halt wirklich, du siehst den Unterschied nicht, und das ist, selbst die Bäume sind halt irgendwie so minimal irgendwie im Weg, dass dann, das könnte halt genauso irgendwelche Büsche oder irgendwelches Gras sein oder sowas. Aber selbst dafür fehlt irgendwie so ein halt einfach ein Gefühl, und das ist halt wirklich macht irgendwie trotzdem auch Spaß, und das ist auch irgendwie witzig anzuschauen teilweise und sowas, aber das ist tatsächlich einfach ein großes Problem, was die halt irgendwie nicht in den Griff bekommen. Und das ist dann tatsächlich für weite Strecken des Films so, gerade im Mittelteil, das halt eben die Menschen haben ihren Handlungsstrang, Godzilla hat seinen oder ihren Handlungsstrang, weiß ich gar nicht. Gibt es eigentlich eine offizielle kanonische Antwort darauf, welches Geschlecht Godzilla hat?
Keine Ahnung. Das Problem ist ja auch, dass es ja selbst bei Toho wechselt es ja mal irgendwie so, weil dann gibt es ja doch noch Mini-Godzilla und also ich weiß gar nicht, ob das Monsterverse jetzt so wirklich gesagt hat, ob Männchen oder Weibchen, keine Ahnung.
Ja, jedenfalls.
Auf jeden Fall Godzilla.
Also Godzilla hat einen eigenen Handlungsstrang und Kong hat einen eigenen Handlungsstrang und läuft dann halt größtenteils für eine ganze Weile des Films halt so nebeneinander her, und es ist dann halt wirklich so, wo jetzt Godzilla da irgendwie rumschwimmt oder wo irgendwie Kong gerade rumläuft, könnte irgendwo sein, könnte wie gesagt auch aus dem Planet der Affen-Film sein, und das haben sie tatsächlich bei Godzilla damals oder bei Kong Skull Island noch wesentlich besser hinbekommen.
Ja, genau, konnte es auch noch alles besser in Relation gesetzt werden, einfach, das stimmt. Ja, aber mich hat das jetzt gar nicht so sehr gestört, also das ist einfach, die sind in ihrer Welt und die sind da einfach riesig, das ist so, deswegen hat mich das auch nicht so rausgehauen, und ich fand auch bei dem Finalkampf, wenn erstmal unter der Erde gekloppt wird, fand ich das jetzt auch nicht schlimm. Ich fand
es fehlt ein bisschen was, oder es schöpft nicht das ganze Potenzial aus, würde ich halt sagen. Dadurch, dass halt so ein bisschen so die inszenatorische Idee fehlt, wie wir das in Relation zueinander setzen, die
ich
Menschen.
Ich glaube, in dem Zusammenhang hat dann wieder die menschliche Perspektive gefehlt. Wenn
ganz
halt
genau,
vielleicht einfach jemand steht und so nach oben guckt und du siehst, okay, 30, 40, 50, 60 Meter, keine Ahnung, wie hoch die sind, so. Dadurch, dass es halt alles so auf Level dieser Titan war, verschwamm das für mich. Es hat mich jetzt auch nicht rausgekriegt. Ich habe es trotzdem gerne geguckt, weil gerade so dieser finale Kampf, der ja in der Hohlerde anfängt, der hat ja dann auch echt ein paar lustige Momente.
Ja.
Gleichzeitig gibt's ja auch.
Und ein paar nette Einfälle.
Ja.
Also möchte es eigentlich sagen, aber ich glaube, ich heb mir das für den Spoilerteil auf, aber wenn Kong da andere Affen mit was ganz Bestimmten kaputt kloppt, da habe ich halt auch irgendwie totgelacht, so, weil das war schon irgendwie lustig und absurd, und das habe ich auch gerne geguckt, und ich meine, ich bin ja Team Godzilla, ich weiß nicht, wie ist es bei euch?
Ja, ich bin auch Team Godzilla.
Ja, ich glaube auch.
Und es war ja aber so durch so die Trailer-Sachen und so eigentlich auch relativ früh klar, Godzilla Kong ist eigentlich nur Kong.
Ja.
Also das hat jetzt Adam Wingard letztendlich auch in einem Interview, was jetzt gerade vor ein, zwei Tagen, glaube ich, gegeben hat, nochmal ja auch so bestätigt, dass hier ist quasi der Film, wie aus Kong King Kong dann irgendwie wird, und blöd gesagt, Godzilla ist halt einfach irgendwie dabei. Er hat zwar eine wichtige Rolle in dieser ganzen Storyline, aber er ist jetzt nicht so häufig zu sehen, wie man das vielleicht als Godzilla-Fan gerne wollen würde.
Ja, man muss es, kann das aber auch immer so ein bisschen, also in den alten Godzilla-Filmen ist er ja auch gar nicht so oft immer zu sehen. Klar. Ne? Und wenigstens bleibt ihm dadurch noch dieses Mystische. Mhm. Ne? Also King Kong wird natürlich benutzt, weil man den viel besser emotionalisieren kann. Mhm. Er sieht halt, hat halt eine Mimik. Ja. Godzilla hat keine Mimik, der hat einfach nur eine Schnauze. das ist so. Und Godzilla und King Kong steht halt auch noch mal in Kontakt mit dem kleinen Mädchen. So, das spielt ja alles mit ein. Das stimmt schon. Ein bisschen mehr Godzilla würde uns alle freuen, aber immerhin bleibt er unser Godzilla und er wird da nicht noch irgendwie unnötig charakterisiert oder sonst irgendwas. Oder psychologisiert, stell mir das mal vor. Hilfe.
Naja, gut, ja. Das könnte uns ja im nächsten Teil bevorstehen. Ne? Also Adam Wingard hat ja schon gesagt, dass wenn er einen dritten Teil noch machen könnte für seine Trilogie, dann würde da Godzilla halt mehr im Vordergrund stehen.
Es fängt dann mit so einer Rückblende an, so Godzillas Kindheit, so wie bei Herr der Ringe.
Mit so einer kleinen Teil Baby, am Anfang. Mit so einer kleinen Babyrasse.
Wir fangen so Jurassic Park-mäßig an. Wir sehen auf einmal so Dinosaurier und dann wird unterschieden, wie aus den Dinosauriern denn die Titanen wurden oder irgendwie.
Ja. Und wahrscheinlich wird Godzilla als Kind noch gemobbt von einem Bösen.
Ja, genau.
Und
deswegen, von einem Affen.
An der Schule. An der Titanenschule.
Schule, ja. Ja, why not? Ja, einfach machen. Nee, Hauptsache bunt. Hauptsache bunt.
Bitte nicht. Und ganz ehrlich, ich würde mir tatsächlich auch wünschen, wenn es einen dritten Teil gibt, dass dann halt eben vielleicht nicht mehr Adam Wingard den macht. Also so gerne ich den eigentlich auch mag als Regisseur. Aber ich glaube, es würde dem Franchise gut tun, da jetzt nochmal ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Halt nochmal jemand, der sich da noch so ein bisschen austoben darf. Weil im Endeffekt ist es das ja, glaube ich, auch wirklich. Ich habe letztens auch schon irgendwo wieder so eine Aussage von ihm gesehen, so irgendwie, wo er gesagt hat, er musste jetzt irgendwie nochmal seinen inneren Zwölfjährigen oder sowas rauslassen. Und ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich in dem dritten Teil nochmal irgendwas wirklich Sinnvolles, Spektakuläres, Außergewöhnliches irgendwie da jetzt nochmal aus dem Hut zaubern könnte. Oder ob man nicht einfach sagen, jemand anderem nochmal die Chance lässt und dann vielleicht einfach nochmal einen anderen Ansatz, andere frische Bilder und sowas. Weil das ist halt eben das, was einem im Endeffekt im Gedächtnis bleibt. Ne, deswegen ist ja Godzilla 2 zum Beispiel auch, wie wir gerade schon gesagt haben, hat ja wirklich auch einige fantastische Szenen. Michael Dougherty hat ihn ja gemacht. Oder man bringt Michael Dougherty nochmal zurück oder sowas. Aber eigentlich fand ich das bislang immer gut, wenn sich da sozusagen jemand Neues, habe ich ja, glaube ich, einleitend auch schon erwähnt. Ja,
aber ich glaube, Wingard wird schon einen dritten Teil noch machen, weil meine, Godzilla vs. Kong war ja trotz Pandemie und Covid ja echt erfolgreich. Der neue jetzt hier ist ja nach dieser der ist ja, glaube ich, letzte Woche schon in den USA gestellt, ist ja jetzt schon irgendwie international bei über 200 Millionen Dollar.
Und China kommt noch?
China kommt noch, bei uns.
Nicht China, ist schon, Japan kommt
noch. Ach, Japan kommt noch.
Bei uns ist der ja jetzt auch erst im Kommen. Also ich denke mal schon, dass der auch wieder ein guter Erfolg
ist. Ich weiß, nach allen Branchengesetzen wird das schon Adam Wingard noch mal machen, aber ich wollte nur mal meinen frommen Wunsch hier
zum Ausdruck. Das ist ja auch in Ordnung, wobei ich finde, dass Adam Wingard genau jetzt gerade da ist, wo er auch sein sollte. Ich möchte von dem noch einen dritten sehen und also die Hoffnung, die ich habe, ist halt, dass er die Menschen weiter zurückfährt, was wir da nicht machen. vor allem, wenn das sein Trilogieabschluss wird, dann wird das nochmal eine richtig schlimme Sülze da wahrscheinlich werden.
Da kommen alle nochmal.
Dann dürfen alle nochmal.
Billy Bobby Brown.
Glaube ich gar nicht. Ich meine, er hat ja selber jetzt irgendwo schon gesagt, so ja, ich weiß, selbst die Schauspieler wissen es ja mittlerweile, so ja, um uns schert sich ja eh keiner. Ich habe letztens irgendwo auch so ein Interview gelesen, wo die ja auch meinten, so, ja, naja, wir sind doch eigentlich total egal. So, ne?
Und, na, warte mal ab.
Das Einzige, wovor ich so ein bisschen Angst habe, und das hat sich jetzt hier halt auch schon in diesem Film angedeutet, ich finde, ich habe so das Gefühl, es ist zu sehr in Merch gedacht. So, weil Godzilla kriegen wir in 2 unterschiedlichen Farben. Das wird dann auch schon im Trailer angedeutet. Dann gibt es ihn einmal in Blau und dann in so dunkelpink,
Magenta,
keine Ahnung was. Dann hast du Kong, der hat jetzt nicht nur seine coole Axt, die er im letzten Film schon bekommt. Nein, jetzt kriegt er auch noch so ein Infinity-Gauntlet-Ding da weil er muss ja irgendwie auch noch mal draufhauen können. Und
Baby-Kong natürlich nicht zu vergessen.
Und dann dann hast du noch Baby-Kong und dann hast du den Scar-King mit seiner komischen Wirbelsäulen-Peitsche und das dann noch
kriegst du noch ein bisschen was anderes dazu.
Noch ein bisschen was anderes und so spaßig und so dumm ich es halt im Film irgendwie auch fand. Aber ich hatte immer so das Gefühl, das ist schon so, da saß schon die Marketingabteilung mit am Drehbuch dran, so, ah, kannst du Kong noch irgendwie was geben, weil wir brauchen ja ein neues Spiel. Ja, genau, ja. Mach mal noch cooler. So, wo ich schon denke, ach, shit, und im nächsten Film ist er dann im Hulkbuster.
Nein, im nächsten Film hat er eine Riesenbazooka.
Ja, oder irgendwie sowas.
Das Leder, muss sein.
Ledermantel und eine Sonnenbrille.
Ja,
boah, stellt euch vor, wenn Kong dann einfach eine Knarre hat und da rumballert. Das wäre unfassbar. Da würde ich aufspringen.
Also, und ich meine, Wingard hat ja, glaube ich, hier Godzilla Kong auch schon irgendwie so mit Action-Buddy-Komödien verglichen. So, so wo ich mir auch denke, so, naja, gut, also ich muss jetzt nicht die Avengers in Monsterform haben, aber nee. Das war mir teilweise ein bisschen zu drüber. So, oh, und natürlich haben wir zufällig diesen Handschuh, den wir ja irgendwann schon mal entwickelt haben, weil wir dachten, naja, wir müssen Kong einen Vorteil verschaffen. Ah, der ist in Außenposten 1. Sind wir gerade dran vorbeigelaufen. Geil. Ja, lass mal hinfliegen und den holen so. Ne? Also,
Das passt so schön. Das, wie er auch selber sagt, das ist einfach für so wie ein 12-Jähriger einen Film machen würde. Ja. So wie wir im Kinderzimmer das gespielt haben. So. Und jetzt, keine Ahnung.
Genauso fühlt sich das an.
Ja. So. Und das schätze ich sehr an ihm.
Ja.
Weil da eine große Leidenschaft hintersteckt. Ja.
Ich muss auch sagen, also so am Ende des Tages war ich irgendwie positiv angetan. Und das Lustige ist, ich meine, so, also wenn ich mir so meine Konstellation im Kinosaal bei der Pressevorführung angucke, saß neben mir Yves vom Moviepilot, auf der linken Seite saß Robert Hofmann und neben Robert saß David Hein. Und von diesen zwei Seiten bekam ich schon während des Guckens mit so, und Robert lehnte sich dann auch noch irgendwann, nachdem der Abspann lief und wir irgendwie darauf gewartet haben, kommt eine Post-Credit-Szene oder nicht, so zu mir rüber, so, und? Ich so, oh, ich fand den eigentlich ganz spaßig. Was, wirklich? Und dann kam aber auch gleich, wo ich auch zu ihm meinte, so, okay, diesen Vergleich kannst du halt auch überhaupt nicht bringen, nämlich der Vergleich zu Godzilla Minus One.
Ja.
So, wo ich denke, okay, sorry, also da vergleichst du gerade irgendwie Diamanten mit irgendwelchen kleinen Bergkristallen, so, die sehen zwar ähnlich aus, aber haben einfach ein ganz anderes Level.
Ja.
Und bei diesem Monsterverse-Film, also sorry, also wenn du nach Godzilla 2 noch irgendwie was mit Sinn oder Wertigkeit erwartest, dann bist du auch, glaube ich, falsch in diesem Franchise, weil ich bleib bei meinem Fast and the Furious Beispiel.
Mhm.
So, die entwickeln sich halt einfach in so eine Richtung, die sagen, okay, fuck it, wir sind 12-Jähriger, der einen Film mit Monster machen darf und dann ist gut.
Ja, also jeder, der Godzilla Minus One jetzt mit dem Monsterverse vergleicht, das ist absolut hinfällig schon. Also ja, da stecken andere kulturelle Identitäten jetzt erstmal schon mal hinter und es sind völlig andere Herangehensweisen. Man könnte höchstens die Action vergleichen, die in Minus One einfach mehr knallt.
Ja,
ist
klar.
Einfach so, das ballert einfach mehr.
Und das bei einem Budget von nur so 10, 15 Millionen.
Also
ne?
Wenn Godzilla da die erste Stadt platt macht, bin ich fast aus dem Kino aus dem Kinosessel gefallen. Aber ja, das ist Schwachsinn, die beiden zu vergleichen.
Nee, aber ich meine...
Aber es ist schön, dass es die beiden Seiten gibt.
Ja, ja, natürlich, ne? Aber ich fand's halt lustig, wie ich in dem Augenblick, meine erste Reaktion war so, oh mein Gott, sollte ich den Film vielleicht nicht mögen? Einfach so, ne? Weil, weil so diese Leute, mit denen du halt irgendwie immer irgendwie sowas zu tun hast, die dir auch verfolgst, so.
Klar.
So, wo ich das erste Mal dann doch so in diesem Denken war, so, okay, ja, gut, jetzt verstehe ich vielleicht auch so ein bisschen mehr, wie Leute also auf Kritiken reagieren. Und ich meine, ihr kriegt es ja auch mittlerweile ja nicht mehr durch die Kommentare, sondern mehr durch irgendwie Mails dann oder so mit. Aber bei mir habe ich es ja noch in den Kommentaren so, ah, wie kannst du den gut finden oder so, so wie Leute dann doch irgendwie so Kritiken beeinflussen dann doch irgendwie so ein bisschen, ne? Und
ja,
was so Kritiker, die man dann auch irgendwie schätzt und mag irgendwie so, wenn die dann auf einmal kommen so, ah, das ist ein schlimmer Film und du sitzt da so, ich mag den noch eigentlich so.
Das ist auf jeden Fall ein Film, in dem man ohne Ende Fehler und Ungereimtheiten und oder Schwächen finden kann, wenn man möchte, aber es ist aber auch ein Film, mit dem man sehr viel Spaß haben kann, wenn man möchte. Und es kommt halt einfach, wie sehr häufig kommt es halt wirklich darauf an, mit welcher Einstellung man da rangeht und ob man halt irgendwie sich darauf einlassen kann und möchte. Und ich glaube, es ist jetzt kein Film, der irgendjemandem wehtut. Das ist jetzt niemand, ich hoffe nicht, dass sich irgendjemand davon irgendwie jetzt
angegriffen. Die Finger,
ja, angegriffen. Also ich meine, man kann tatsächlich dieses Verschwörungsgeschwurbel, kann man so ein bisschen kritisch sehen zwischendurch.
Aber das ist so in einem Genre-Kontext und ja, so, eben, also, auch so überzeichnet.
Und das ist, hat ja auch eine, hat auch eine Tradition. Ich meine, es gibt, glaube ich, in jedem Roland Emmerich-Film gibt es halt irgendeinen so Verschwörungstypen, der es schon immer gewusst hat.
Und auch in den früheren Godzilla-Filmen schon.
Und der, der sich da draus stellt, der hat es genau richtig, er hat schon immer gewusst, 2012 geht die Welt unter.
Ja, genau. Ja, ja, also bitte, nein, das ist einfach ein Unterhaltungsprodukt, um es mal ganz, ganz ekelhaft zu sagen.
Und es macht halt auch einfach wirklich Spaß, denen dabei zuzuschauen, wie sie sich halt irgendwie prügeln und dann halt wieder die Wrestling-Moves auspacken und halt irgendwie dann, okay. Und halt auch das mit den Upgrades und sowas, das ist ja dann nur wieder klar, das ist halt der nächste logische Schritt, dass man halt eben noch eine Waffe in die Hand drückt oder halt irgendwie noch ein Upgrade verpasst und das halt eben dann noch krasser wird. Und ich frage mich natürlich nur so ein bisschen, vielleicht auch noch eine Frage für den Spoilerteil, wo das dann alles irgendwann mal endet, beziehungsweise wie weit man dieses höher, schneller, weiter, lauter, größer Ding man halt noch irgendwie hochschrauben kann. Ne?
Ja gut, ich meine, der Film sagt es ja selber, nur 5% der Hohlerde sind erforscht. So, da sind noch 95%, die ganz, ganz wilde Sachen irgendwie zum Vorschein bringen können.
Ich ziehe die Augenbrauen hoch.
Da kann auf jeden Fall noch...
Oh, es kommt irgendwann noch ein zweiter Godzilla, oder? Nicht einfach nur der Mecha-Godzilla, es gibt noch einen zweiten Godzilla. Ja. Nein, den bösen Bruder.
Okay, pass auf, wir gehen jetzt ins Spoiler-Teil, weil ich habe wilde Theorien, die wir hier dann...
wollen wir alle hören.
Ich freue mich.
Dann kommen wir ganz kurz zum Fazit. Pascal, du hast die Kritik geschrieben.
Ja genau, ihr könnt meine Kritik bei Filmstarts lesen, da habe ich 3 Sterne gegeben und den Rest erfahrt ihr dann im Text.
Ja, von mir gibt es auch 3 Sterne. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Macht Spaß, ist aber auch doof ein bisschen.
Ja genau,
zum Glück.
Finde ich auch. Ja. Aber deswegen gebe ich, glaube ich, sogar 3,5. Also ich hatte irgendwie Spaß so, aber klar. Du kannst immer da sitzen und gerade diese Filme auch irgendwie so auseinanderpflücken und sagen, okay, das ist alles
Quatsch. Ohne Ende, aber...
Aber wie gesagt, mittlerweile habe ich mich da bei diesen Monsterverse-Sachen einfach drauf eingestellt.
Es ist auch so eine Internetkrankheit, dass wir irgendwie dazu neigen, alle immer überall die Löcher reinpiksen zu wollen und sowas.
Ja, gut, das ist ja auch irgendwo unser Job so.
Ja,
ne?
Ja, weil natürlich, aber...
Der nächste gute Artikel basiert dann auch wieder da drauf.
Aber wenn es dann irgendwann zur Masche oder selbstzweckhaft wird,
da muss man echt ein bisschen aufpassen. Also man kann auch solche Filme durchaus genießen oder halt damit seinen Spaß haben.
Genau.
So, das bringt uns jetzt, ob ihr es haben wollt oder nicht, zu einem Spoiler-Teil zu Godzilla Kong The New Empire. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, guckt jetzt.
Macht die Augen zu.
Guckt jetzt was anderes. Macht die Augen zu oder vielleicht schlaft ihr ja auch schon. Viele hören ja das beim Schlafen, aber dann sind wir in eurem Unterbewusstsein und verraten euch alles.
Dann wacht ihr morgen früh mit einem Spoiler im Kopf auf.
Wenn du den Film dann schaust, hatte so Déjà-vu, dann, Moment,
hab ich das geträumt? Ja, jetzt kommt mir das so bekannt vor.
Also jetzt auf jeden Fall Spoiler. Und ich würde mal sagen, wir reden als erstes über die gute Gia und ihre großartige Verbindung zu Mothra. Weil tatsächlich muss sie kleine große Motte hier dann auch nochmal wieder auftauchen.
Übrigens interessant, habe ich jetzt gesehen im Nachhinein, es gibt ja einen so ein Szenenbild, wo man Kong und Godzilla vor den Pyramiden von Gizeh sieht, wo sie Mothra rausretuschiert haben, beziehungsweise wo einfach das Szenenbild entstanden ist, als Mothra noch nicht eingefügt war per Computer. Ja. Kann man ja auch so rum ausdrücken, weiß ich, wie da die Arbeit
ist. Ja, man sieht dann die Sphinx im Hintergrund, ne? Anstatt.
Man sieht die man nicht, Sphinx? Aber die Sphinx gibt es, glaube ich, eine andere Einstellung, wo dann Mothra noch auf der Sphinx sitzt. Da hat auch irgendjemand bei uns in der Nähe auch irgendwie mit quasi so ein Facepalm-Moment. Ich weiß nicht, ob das Eve war. Ich glaube, das war Eve, ja.
Naja, aber das ist ja, ich meine, so seit, es gibt den YouTube-Kanal Unknown Kaijuverse, der beschäftigt sich quasi nur mit so Kaiju-Kram und Jurassic World und so. Und bei ihm, zumindest ich folge ihm auch auf Insta, da hatte er das schon mal auch als Theorie gebracht, so, weil ich meine, ich glaube, seit Spider-Man No Way Home achten da Fans ja noch viel mehr drauf, das ist ja eine große Lücke und dann hast du halt Godzilla auf der einen und Kong auf der anderen und in der Mitte ist halt super viel
Nichts.
Himmel einfach so, ne, und da meinte er damals schon so, da ist doch bestimmt irgendwas rausretuschiert und es ist Mothra. Mothra kriegt denn jetzt hier auch nochmal so ein bisschen irgendwie Backstory, weil diese Gia kommt ja von diesem Eevee-Stamm, der auf Skull Island gelebt hat, ist die einzige Überlebende, aber sie ist halt irgendwie die mit der Connection zu Mothra, was, glaube ich, hier so ein bisschen auf die alten Toho-Filme anspielen sollte.
Aber gab es da nicht im zweiten Godzilla schon eine Figur, die so eine Beziehung, das war dann, da war das doch so, gab's, war nicht so ein, so ein Zwillingspaar?
Ja, ja, genau. Ja, 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 weil das ist ja auch, das ist ja in den alten Toho-Filmen sind es ja immer diese Zwillings, ich glaube, sollen ja auch so ein bisschen so Feenwesen sein oder so, die ja Mothra rufen können und so ein bisschen steuern können. Das haben sie da halt auch schon mal gehabt. Hier bringen sie es jetzt dann wieder so ein bisschen zurück und ich fand,
zeigt auch wieder, wie willkürlich das mit den Figuren ist, weil das, das halt ja, irgendwie schon andere Figuren gab, die eine besondere Beziehung zu Mothra hatten.
Ja, vor allem, weiß nicht, ob es euch auch so ging im Film. Sind wir denn in diesem Stamm und dann gibt's ja denn bei diesem Stamm und dann gibt's ja diese komischen glitzernden Kristallpyramiden und da kommt doch denn so eine Person so verheißungsvoll so raus und du siehst die ganze Zeit und ich dachte wirklich kurz so, jetzt kommt raus, diese kleine Gia hat hier unten irgendwie ihre verschollene Zwillingsschwester und jetzt, dass sie das noch viel mehr in diese Richtung gehen, so, oh, das war ja in den alten Filmen auch, dass das immer irgendwie so Zwillinge sei, weil ich dachte wirklich, vor allen Dingen, es wurde auch die ganze Zeit so gefilmt, dass du das Gefühl hast, so, ja, zeig doch endlich das Gesicht, so zeig doch jetzt, wenn diese
so
Person
ein großer Reveal gewesen, aber dann irgendwie doch nicht so richtig.
Genau,
so. Also die Musik schwoll auch so richtig an. Oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt?
Ich dachte halt wirklich die ganze Zeit, jetzt sehen wir die gleiche Schauspielerin nochmal, die jetzt halt, wo sie dann halt sagen, okay, das sind jetzt Zwillinge und sie steuern Mothra, so. Aber ja, gut, ich meine, das ist halt auch wieder der Punkt, ne? So, das wird dann auch irgendwie übergangen, weil Mothra hat sich ja eigentlich in Godzilla King of the Monsters geopfert, aber hier taucht, gut, ne? Ich meine, in dem Film wird dann auch gesagt, es gibt halt zig Eierchen und die können halt immer wieder schlüpfen, aber fand ja lustig, dass man hier dann wieder sagt, so, oh ja, und die Verbindung zu Sky Island und hast du nicht gesehen, so. Es war ein bisschen zu viel und ich hätte Mothra auch nicht wirklich in diesem Film gebraucht, weil erst tun sie so, ja, und Mothra und Godzilla haben eine große Verbindung zueinander, aber dann, also da war die Verbindung größer in Godzilla 2, als sie ihm quasi die Lebensenergie schenkt und hier war sie jetzt einfach nur so, yeah, ich bin auch da.
Ja, 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 war alles so ein bisschen konstruiert und behauptet, das stimmt schon, hätte man nicht gebraucht, aber... Als alter Godzilla-Fan freue ich mich natürlich immer auf die Motte.
Ja, ich mag die Motte auch. Und ich meine, hat sie hier auch schön engelsgleich dann irgendwie inszeniert. So. Und dann hast du so hier gut gegen böse. Und das fand ich irgendwie ganz nett. Weiß nicht, wie steht ihr zu Shimo? Also jetzt können wir ja, jetzt sind wir ja im Spoiler-Teil. Also der Scar King hat ja einen Kaiju in seiner Gefangenschaft, den er dann auch irgendwie steuern kann. Und das ist Shimo, der quasi irgendwie so Eis schießen kann.
Genau.
Und bei
Eistitan.
Und bei diesem Shimo ist mir das halt, finde ich, das erste Mal mit diesen Größenverhältnissen aufgefallen. Weil Shimo in der Hohlerde hatte ich das Gefühl, oh, der ist aber klein. Mhm. Und dann waren sie auf einmal oben, ich glaube, in dem ersten Kampf da in Rio oder so. Mhm. Und da hast du auf einmal gemerkt, krass, der ist ja nochmal zwei Köpfe größer als Godzilla. Also was ist denn da los?
Ja.
Ja, groß genug, dass der Scar King darauf reiten konnte und dann am Schluss dann auch Godzilla. Gibt es das eigentlich auch in den alten Toho-Filmen, das Monster?
Shimo nicht,
Nee,
das ist neu.
Ich find's nur schade, wenn sie in diesem ganzen Film schon so viel Expositionskotze machen, dann hätte man ja auch Shimo zumindest irgendwie mit King Ghidorah verbinden können, weil der wird ja auch irgendwo im Eis gefunden. Hättest du sagen können, hier, der ist zuständig gewesen für die Eiszeit und hat damals irgendwie, weil er das irgendwie im Kampf gegen Ghidorah gemacht hat oder so.
Naja, ja.
Also da finde ich, hätte man mit diesem Shimo dann auch...
Das erfahren wir im nächsten Teil.
Ja, naja. Vor allem, ich frage mich jetzt auch so ein bisschen, wenn Kong den am Ende so streichelt wie so sein Schoßhündchen, ob der denn im nächsten Teil einfach immer so neben ihm herlaufen wird oder ob wir dann sagen, ja, okay, Shimo ist halt.
Ja, das scheint eher so ein zweitrangiger Titan zu sein, ne? Also, oder eher so ein Haustier wird es ja fast dann also behandelt.
Ja.
Also, erst wird es halt irgendwie, wird er halt quasi oder es, was auch immer, gegen seinen Willen ja gezwungen, gegen die anderen zu kämpfen von dem Scar King. Und dann, am Schluss ist aber dann trotzdem jetzt kein eigenständig handelndes Wesen, hat man nicht so das Gefühl. Und es ist eher halt so, als hätte Kong jetzt halt einen Hund oder ein Reittier oder sowas.
Ja, ist so ein Haustierchen, das stimmt.
Ja,
aber,
also,
das finde ich dann auch wieder lustig, weil ich habe mich ja mehr mit diesem Monsterverse dann auch so nebenher noch beschäftigt. Und da gab es ja auch diese ganzen Leaks und sowas alles und so Theorien. Und da finde ich es halt lustig, wie durch die Leaks und die Theorien, die daraus entstanden sind, Shimo halt irgendwie wie war das? Ich glaube, irgendwie er meinte, das wäre so der allererste Ur-Titan schlechthin gewesen, so, wo halt so die ganzen Fans das irgendwie so aufbauen und dann guckst du diesen Film und denkst so, ja, ist ein Hundchen an der, ist so ein süß. Kampfhund an der Leine, der irgendwann lernt, na okay, er muss ja gar nicht so böse sein ja. und ist irgendwie knuffig und am Ende halt auch nur fürs Spielzeug da, weil dann haben wir noch was ja, sieht cooles niedlich aus, Neues.
Ne?
So, ne?
Ja, das ist sowieso so ein bisschen, also ich hatte, es ist zwischendurch schon sehr in so eine Pokémon-Richtung auch abgedriftet. Da gibt es auch eine Szene, wo irgendwelche Blitzvögel gegen die Eisschildkröte kämpfen. Ich dachte, hey, Moment, das könnte jetzt original auch aus Pokémon sein.
Ja, gotta catch them all.
Ja.
Ja, also das, wie gesagt, das ist ganz nett, aber ich finde, man hätte ihn jetzt auch nicht so zwingend in diesem Film gebraucht.
Nee, also gar nicht. Also und dafür, das hat mir sowieso auch vielleicht ein bisschen gefehlt. Also ich fand weder den Scar King an sich noch Shimo und noch oder diese Kombination aus den beiden irgendwie jetzt eine Bedrohung, die auch nur ansatzweise halt so ein so groß oder so gefährlich wirkte, wie halt jetzt irgendwie Mechagodzilla, weil das halt einfach eine Figur ist, die zu dem Kanon gehört. Ja. Oder halt eben Ghidorah, der so, der Erzfeind, der von Godzilla ist und sowas. Und das ist halt so ein bisschen so, ja, und wann kommt der echte Bossgegner? Es hat sich so ein bisschen, ja, war so ein bisschen mau angefühlt.
Ich glaube, Shimo war auch am Ende des Tages nur dafür da, damit Godzilla in diesem Film auch irgendwen hat und sie nicht irgendwie beide gleichzeitig gegen den Scar King da kämpfen müssen.
Ja, das stimmt schon. Ich fand die beiden in Kombination aber schon ganz cool. Es ist so eine wilde Kombination irgendwie, die man nicht so sich vorstellen würde. Aber ja, der Scar King ist halt auch einfach ein großer Affe. So naja. Und der erste Kampf gegen King Kong, da ist er ja dann auch recht schnell schon gezwungen, sein Schoßhündchen rauszuholen, nachdem er seine Peitschen dreimal geschwungen hat. Aber irgendwie, ich fand den Scar King schon cool. So der erste Auftritt von ihm, wenn man ihn so das erste Mal auf seinem Thron sitzen sieht, das hat schon was.
Ja, auch so ein bisschen so, was sich da andeutet, weil du siehst ja dann auch, also offensichtlich hat er ja dann auch so sein Harem an Affendamen, die ihm dann irgendwie so Nachwuchs bescheren. Gleichzeitig hat er da diese anderen Affen, die so wie ich musste so ein bisschen an Indiana Jones 2 denken, wo die ganzen Kinder irgendwie da in dieser Mine irgendwie nach diesen Stein suchen müssen. Hier hast du halt auch irgendwie Affen, die da irgendwie Sklavenarbeit für ihn verrichten, obwohl du nicht so ganz weißt, warum.
Ich hätte gerne mal gesehen, was die da, ich habe das Gefühl gehabt, die bauen irgendwas, aber dann irgendwie eine Statue oder sowas, aber dann hätte man die ja mal zeigen können.
Bauen denen bestimmt irgendwie eine Statue, ja. Aber es ist schon sehr stimmungsvoll, wenn er dann da unten reinkommt und die Affen dann alle bumm, bumm, bumm. Ja, das hat schon was. Das hat schon was. So, jetzt erzähl mal deine Theorie.
Jetzt meine Theorie, weil du meintest ja, du willst einen zweiten Godzilla.
Ob ich ihn will, weiß ich nicht. Ich bin aber nicht dagegen. Ich könnte es mir vorstellen, dass wir einen zweiten Godzilla kriegen.
Na, weil was ich mich den ganzen Film über gewundert habe, war halt, warum sind jetzt auf einmal überall diese Kristalle? Weil die waren vorher nicht und jetzt wird so krass dieser Fokus, weil selbst diese Pyramiden der Ivy sind aus Kristallen. Und ich musste die ganze Zeit an Space Godzilla denken, der ja in den Filmen auch auftaucht. Und wenn er sich dann irgendwann ja noch, weil das ist ja erstmal, denkst du, oh krass, wie, es gibt einen zweiten Godzilla und dann entwickelt der sich ja auch so weiter. Und hat er denn so diese Kristallauswüchse und in den Filmen kommt er ja eigentlich aus dem Weltall. Hier könntest du ja, wenn Adam Wingard auch sagt, okay, nächster Fokus ist für mich mehr Godzilla, könntest du ja so eine Monsterverse-Version von Space Godzilla rausholen, die einfach nur sagt, das ist so ein weiterer Godzilla, der aber auch irgendwie mit diesen Kristallen an diese Energie verbunden ist. Vor allen Dingen dadurch könntest du dann auch trotzdem Kong mit reinbringen, weil wenn dieser, ich nenne ihn jetzt trotzdem Space Godzilla, in der Hohlerde auftaucht, könnte da natürlich auch eine Gefahr sein für Kongs neue Community und gleichzeitig könntest du damit vielleicht auch so ein bisschen erklären, weil in Godzilla vs. Kong haben wir ja auch diesen Thronsaal von Kong gesehen, wo dann auch dieses Skelett von so einem Godzilla irgendwie rumlag und es wird ja dann auch von diesen Energiequellen und so gesprochen und da könntest du so eine Version von Space Godzilla in die Hohlerde packen.
Wir haben auch noch so ein riesiges Skelett, was Kong überqueren muss, was so 30 Mal größer ist als Kong.
Ja. Das finde ich tatsächlich auch mal was Spannendes, weil irgendwie dann halt nur das nächste Monster, was halt irgendwie noch mächtiger ist, aber ohne, dass man so richtig weiß, warum. Und dann muss ich Godzilla nochmal aufladen, um es dann zu besiegen. Ich weiß nicht, das dreht sich irgendwann auch vielleicht dann zu sehr im Kreis.
Ja klar, aber das hast du, glaube ich, hier immer. Und ich meine, das ist ja auch bei Toho letztendlich, weil jeder Film dann, jetzt kommt das nächste große Monster. Was ich auch noch überlegt hatte, sie könnten auch noch Destroyer zurückbringen. Mhm. Oder beziehungsweise, vor allen Dingen, das könnten sie auch wieder gut mit dem Monsterverse an sich verbinden, weil im Original Godzilla von 1954 wird ja dann der Oxygen Destroyer benutzt, der irgendwie da allen Sachen den Sauerstoff entzieht und dadurch stirbt ja dann Godzilla. Und irgendwann später, ich glaube erst in den 90er Jahren oder so, ne, kommt ja dann raus, dass dadurch irgendwelche Krebse ja mit verändert wurden und mutiert sind und daraus entsteht ja dann Destroyer, so ein riesengroßer.
Dann gibt's Godzilla versus Destroyer.
So ja, heißt der Film. Ja, ja, genau. Und dann gibt's ja Godzilla versus Destroyer, wo das halt auch alles genauso erklärt wird. Und den Oxygen Destroyer haben sie ja auch in Godzilla 2 benutzt. Mhm. Du könntest also einfach, um auch so ein bisschen Hommage zu geben an diese ganze Toho-Ära, könntest du auch den Destroyer als Monster ebenfalls zurückholen.
Ja, ihr habt's hier gehört, wir kriegen jetzt einmal den Crystal Godzilla und wir kriegen Destroyer im nächsten Teil.
Ich bin dann, glaube ich, doch dafür, dass sie irgendwie so ein wirklich, also einfach nochmal 100-mal oder 30-mal größeres Viech irgendwie aus dem Ärmel schütteln. Ich meine, das Skelett haben wir jetzt halt schon gesehen, das gibt es oder gab es zumindest irgendwo. Ja. Und dann sei es nur, wenn halt wieder irgendwelche bösen Menschen, irgendeine böse Firma das dann klont oder so, wie auch immer sie das bezahlen und wo auch immer sie das DNA. Dann heranwachsen. Ja, ja, irgendwie bla bla bla. Aber um halt irgendwie mal so ein bisschen was anderes zu machen.
Aber ich meine, es gibt ja auch noch Mecha King Ghidorah und hast du nicht gesehen.
Also. Ja, aber also sollte halt mal irgendwas haben, was einfach noch größer ist, finde ich. Also was wirklich, wo dann halt, was eine andere Herausforderung wäre.
Aber kennst du Destroyer? Der ist schon ganz schön groß. Space Godzilla, den kannst du auch noch mal ein bisschen größer machen.
Man kann die ja eh alle noch mal größer machen. So, ne?
Die Frage ist tatsächlich auch eher, wo trägt man das dann halt eben aus?
Ja, ne? Also auf der vierten Ebene der Hohlerde.
Ja, wahrscheinlich.
Weil halt irgendwie, wieder das vor der nächsten Stadtkulisse halt irgendwie, das ist halt irgendwie, weiß nicht, das nutzt sich auch ab. Das hat halt wirklich überhaupt keinen.
Oder was man noch machen könnte, ist, du entdeckst eine noch größere, so hier Disneys Atlantis-mäßig, so du entdeckst in der Hohlerde wirklich so eine gigantische Zivilisation, was du denn vielleicht auch so ein bisschen mehr in Verbindung bringen könntest mit dem ganzen Quatsch, den wir alles schon irgendwie gesehen haben. Und die beschwören halt vielleicht irgendwie, weil sie sich bedroht fühlen, irgendeine Art von gigantischem Monster auf, um zu sagen, okay, lasst uns in Ruhe, weil wir haben doch hier eigentlich in unserem Teil der Hohlerde gelebt. So. Also das könnte man natürlich auch
machen. Ja, vielleicht brauchen wir so ein wirklich absolut überdimensionalen Urtitanen, der die Erde geschaffen hat.
Also ein bisschen so wie bei hier Drachenzähm leicht gemacht oder sowas. Da gibt es doch dann auch, ist das im ersten oder im zweiten?
Ja, im zweiten.
Wo es diesen riesen Drachen gibt.
Diesen Alpha-Drachen.
Wo halt die ganzen anderen Drachen irgendwie so mini klein.
Ja, der geht ja auch gut in Richtung Godzilla tatsächlich. Der ist ja auch teilweise so inszeniert. Der ist auch echt richtig gut.
Ja, also wenn wir so denken, dann können wir ja auch in Richtung Transformers gucken, wo ja dann irgendwann Unicron aufgetaucht ist, der ja dann eigentlich die Erde gewesen ist und hast nicht. Also ja, ich meine, wenn wir auch bei dem Fast and the Furious Beispiel von mir bleiben, so irgendwas noch Bekloppteres muss ja denn einfach für den nächsten Teil kommen.
Wobei natürlich jetzt bei Fast and Furious eigentlich das Beste an dem letzten Teil war ja halt eben Jason Momoa, der halt mal was ganz anderes gemacht hat, nämlich irgendwie da so ein chaotisches und irgendwie ungewöhnliches Joker-mäßiges Element hat irgendwie reingebracht hat in diese Reihe, statt halt immer nur den nächsten Bösewicht, sondern halt so
Ja gut, aber ich meine,
ich weiß nicht, wie das bei Monsterverse funktioniert.
Oh ja, wir brauchen ein entsprechendes Kaiju.
Stimmt. Aber gut, ich meine, Toho hat seit den 50er Jahren so mit erfolgreich diese Filme gemacht. Das ist einfach immer nur, also am Ende.
Die haben ein klares Schema.
Ja, Ende wird es, das Lustige ist halt, ich finde, all unsere Theorien, die wir aufstellen, sind jetzt schon geiler als das, was dann, weiß ich, in 2-3 Jahren im Kino zu sehen sein wird, weil am Ende nehmen sie dann irgendwie immer sowas, was dann doch recht simpel ist.
Kommt Ghidorah nochmal zurück.
Ja, na, oder so ein Quatsch, weil ich meine, der Kopf ist ja auch noch da und dann wird der, dann haben wir das, was Julius meint, dann klont den irgendwen, macht den halt, oh, lass mal hier an unserem Klonautomaten das auf
volle Pulle,
200%, so, nicht volle Pulle, sondern 200%.
Und er kriegt doch eine mechanische Klaue. Dann.
Ja, genau.
Und aber dann kriegt King Kong seine Bazooka.
Ja, ja, dann braucht er die auch.
Dann braucht er die auch. Die, auch. Ja.
Also, ja, die haben sie natürlich auch schon irgendwo rumliegen.
Ja, da, mit Sicherheit.
Ein Prototyp.
Klar, die liegt bei Außenposten 10.
Ach so,
da sind wir ja noch nicht hingekommen.
Nee, der ist dann in den, weiß ich nicht, in den anderen 5% der Hohle. Ja, ja.
Mhm. Naja, gut. Also es kann auf jeden Fall noch sehr lustig und wild weitergehen. Aber ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, was man sagen konnte, oder?
Ja, und ich freue mich drauf.
Ja, ich bin auch, also da bin ich tatsächlich irgendwie mit dabei. So. Ja. Also das teile ich ja mit dir so. Ich bin ja auch mit Godzilla irgendwie aufgewachsen, habe auch alle Filme geguckt und kann damit irgendwie immer meinen Spaß haben. Ja. So. Also von daher, ich hoffe auch, dass trotz allem Godzilla Minus One, das in der Tradition noch weitergemacht wird.
Mit Sicherheit,
wird. Ja, ja. Also bei dem nachdem Erfolg, der jetzt Film auch so erfolgreich war und auch seinen Oscar für die besten Special Effects gekriegt hat und so. Aber das finde ich dann auch wieder cool, wenn wir sagen, okay, aus Hollywood kriegen wir halt Monster-Gaga-Kram und Japan liefert uns halt immer noch irgendwie das Godzilla Ernste. Mit ein bisschen mehr Niveau und mit ein bisschen mehr Wucht, so, weil dann kann das ja auch gut in Einklang leben, ohne dass sich das irgendwie gegenseitig beißt oder so, ne?
Ja, das darf ja auch so ein Genre durch, muss es sogar wahrscheinlich, um halt irgendwie lebendig zu bleiben. Dass man halt auch, war ja bei Superheldenfilmen oder ist bei Superheldenfilmen ja genauso, wo es auch alles von Joker bis Avengers gibt, ne? Also irgendwie so sehr unterschiedliche Ansätze.
So gut. Ist es.
So ist es.
Und damit, so bleibt es.
Genau. Und das Wort zum Sonntag. Damit beenden wir den ersten Podcast von Julius nach der Rückkehr.
Ja.
Schön, dass du wieder da bist und schön, dass du direkt heute hier für Godzilla Kong The New Empire da warst.
Natürlich.
Pascal, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir sehen uns ja dann auch nächste Woche unter fröhlicheren Bedingungen wieder, weil tatsächlich, das können wir schon mal spoilern, nächste Woche ist, glaube ich, wieder ein Podcast mit Schuss dran.
Oh.
Dann reden wir. Nee, wir verraten noch nicht, worüber wir reden.
Ja. Ich weiß es auch noch nicht. Jetzt bin ich aber gespannt.
Das erwartet euch nächste Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Bewerten, fürs Mail schicken an leinwandliebertfilmstarts.de. Wir haben ja tatsächlich nach unserem Chantal-Podcast ein paar Mails bekommen mit Vorschlägen, was man denn noch so an Komödien irgendwie gucken sollte. Vielen Dank dafür und ja, das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.